Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin dieses Podcastes. Ich möchte mich auf diesem Wege bedanken, dass du Zuhörerin bist. Die Lebensgeschichten meiner Gäste sollen noch viele andere Menschen erreichen. Und du kannst dabei unterstützen, indem du anderen Menschen von diesem Podcast erzählst, indem du eine Bewertung über Spotify oder Apple iTunes abgibst oder auch Folgen über Social Media teilst. Ich danke dir vielmals für deine Unterstützung und wünsche dir nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meine Gesprächspartnerin die Alexandra begrüßen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und bin schon ganz neugierig, wohin uns diese Reise führen wird.
Hallo liebe Sarah, schön, dass wir zusammengefunden haben und ich bin jetzt ganz gespannt, worüber wir uns unterhalten werden.
Dann werde ich dir mal die allererste Frage stellen, für die HörerInnen schon altbekannt und altbewährt und wahrscheinlich auch für dich gar nicht so neu. Das ist die Frage, wer bist du?
Ja, also ganz aktuell definiere ich mich eigentlich über die Mutterrolle, die ich habe und über meine Profession als Tanzlehrerin und Tänzerin. Ja, und sonst eigentlich über meine gesamte Geschichte, also so, wie ich auch aufgewachsen bin, so im Spannungsfeld der Kleinstadt oder des Dorflebens. Also auf der einen Seite dieser große Freiraum und zum Muse haben oder ja, so unbeobachtet sein auch oder ja, viele Freiräume auch genießen können auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, so, also ist mir begegnet so wenig Verständnis so für künstlerische Sachen oder so eher auch Abneigung zum Teil auch oder Ablehnung, dass das irgendwie was Unnützes sei oder nicht wichtig und nicht der Rede wert. Ja, und dann nach der Schule ging es eigentlich schnell übers Studium dann auch so in die verschiedenen Kulturen, für die ich mich auch schon immer interessiere. Also vor allem die arabische Kultur, das ist mir schon in der Schule aufgefallen, dass ich so diese Hieroglyphen unbedingt lesen wollte und da am liebsten sofort hingereist wäre. Und ja, das hat mich irgendwie auch immer wieder eingeholt und während des Studiums dachte ich mir dann auch, ich brauche irgendwas, was mit anderen Kulturen zu tun hat. Ich muss irgendwie andere Lebensweisen kennenlernen oder irgendwie fühle ich mich nicht so 100% wohl und denke mir, es muss doch noch was anderes geben. Und ich wusste auch nie so richtig, in welche Richtung muss ich mich da begeben, um das herauszufinden, wie ich gerne leben möchte. Und ja, dann habe ich auch aufgrund, dass das Sportstudium so hart und so kampforientiert war und so konkurrenzbelastet, brauchte ich irgendwie was anderes im Gegenteil. Und dann dachte ich mir, gut, ich brauche was Weibliches, was Weiches, was Gemütliches. Und dann bin ich auf diesen Orientaltanz gestoßen und seitdem hat er mich nicht mehr losgelassen. Und ja, unter anderem deswegen bin ich ja dann auch nach Dubai gereist und habe versucht, dort Wurzeln zu schlagen, beziehungsweise ja, dieser Kultur zu begegnen, also nicht nur dem Tanzen, sondern eben auch anderen Lebenseinstellungen. Also muss nicht unbedingt eine andere Kultur sein, aber so mich interessieren verschiedene Ansätze, wie man so das Leben gestalten kann und da dachte ich mir, hat es mich so in die weite Ferne gezogen, dass ich mir dachte, nein, es muss irgendwie noch was komplett anderes geben, als mir hier so in Deutschland begegnet. Ja, aber ich habe halt auch nicht so tief gegraben in dem Umfeld, wo ich war. So. Und viele Sachen, wo ich im Nachhinein denke, oder es war einfach so witzig, weil meine beste Freundin, die hat die gleichen Erkenntnisse gemacht, die ich im Ausland gemacht habe. So, und gut, ich hätte vielleicht auch zu Hause bleiben können und mir anders auch Gedanken machen können. Aber ja, das war eben so mein Weg und hat mir geholfen, dann eben meine Richtung immer weiter zu finden, sage ich mal.
Ich finde es total spannend, wie du angefangen hast, nämlich mit dem Aufwachsen auf dem Dorf. Und ich würde da gern noch mal ein Stück zurückgehen, weil du hast gesagt, das war so, es hatte so zwei Seiten. So einerseits dieses Freiraum und unbeobachtet sein und auf der anderen Seite aber wenig Verständnis für dein, für das künstlerische Sein. Und dann habe ich mich gefragt, in welcher Situation siehst du dich selber, wenn du an das Dorfleben denkst und an dieses, an unbeobachtete Situationen, in denen du frei sein konntest? Was war vielleicht so eine typische Situation?
Also, woran ich mich so gern erinnere, ist, dass ich mit meiner Freundin da am Bach gespielt habe und wir sind dann in den Wald gelaufen und haben uns dann am Bach auch unter den Bäumen versteckt, damit der Hubschrauber uns ja nicht sieht. Und dann haben wir aus dem Heu haben wir unsere Buden gebaut und die Kühe auf der Weide verrückt gemacht. Ja, ja. Oder wir sind in alte Häuser eingestiegen oder durch den Wald getingelt. Oder wir haben auf dem Grundstück meiner Eltern ein Zelt aufgestellt, um dort zu übernachten. Und dann sind wir dann eben in der Nacht mit unseren City-Rollern als Kinder sind wir dann eben rumgedüst im Dorf. So. Ja. Und ja, das hat keinen so richtig alles interessiert. Und dann konnten wir uns da richtig mit unseren Ideen, Geschichten, Fantasien und so weiter ausleben. Ja. Und das alles eben so auf eigene Verantwortung. Und das ist so das Glück, was wir dann auch hatten, so dass wir für uns selbst die Entscheidung getroffen haben, eben mit dem Wissen, okay, vielleicht weiß gerade niemand, wo wir sind und niemand kann uns so schnell finden. Also das haben wir uns nie bewusst überlegt, aber das war halt dieses, hat uns viel Verantwortung für uns selber auch gegeben. Was ich jetzt so in Dubai oder in den Großstädten auch vermisse oder weswegen ich jetzt auch mit den Kindern aus Dubai dann weggezogen bin wieder.
Weil es eben genau das ist, was du gerade sagst, dass man eben nicht dieses, ich kann jetzt einfach mal rausgehen und kann einfach mal, ne, wie du schon gesagt hast, auf die Wiese oder einfach mal durch irgendwelche Häuser streunen sozusagen, dass das nicht möglich ist. Oder was merkst du jetzt noch mal ganz explizit, wenn du jetzt selber Kinder hast?
Ja, also ich denke, dass ist jetzt irgendwie eine andere Zeit auch und als Elternteil macht man sich irgendwie anders Gedanken. Kann an der gesellschaftlichen Situation liegen, dass so viele Kriege sind oder dass in den Medien einfach so viele negative Nachrichten verbreitet werden, dass man da einfach so geschärft ist dafür, was alles Schlimmes passieren kann. Und dann möchte man immer ein Auge auf die Kinder haben oder man hat ein schlechtes Gewissen, weil man seine Aufsichtspflicht verletzt oder solche Sachen. Aber man muss ja auch viel Vertrauen in die Kinder setzen, weil die müssen das ja wirklich auch lernen, mit sich selber umzugehen und für sich selber auch auf sich selber zu achten. Und wenn sie das nicht lernen, ich glaube, das ist später auch ganz schwer, sowas nachzuholen. Ja. Und ja, in Dubai ist es natürlich ganz extrem, wenn überall die Kameras an jeder Straßenecke sind oder in den Großstädten, da guckt irgendwie immer jemand, immer ist jemand da oder kommt irgendwo vorbei oder, also das stelle ich mir einfach schwieriger vor, kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, weil ich das ja nicht so erlebt habe als Kind in der Großstadt.
Wie war das für dich als Kind schon zeitig, diese Verantwortung übertragen zu bekommen und aber auch gleichzeitig dieses Vertrauen? Was glaubst du, wofür hat dir das geholfen jetzt auch in deinem Erwachsenenleben?
Das ist eine schwierige Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass mich das in mir selbst bestärkt hat, so eine Art von nicht Selbstbewusstsein ist vielleicht nicht das richtige Wort. Also ein Gefühl für mich selber auf jeden Fall, für Situationen, das Vertrauen in die Welt. Also ich bin ja auch schrägerweise in Dubai erstmal ein halbes Jahr, habe ich erstmal Couchsurfing gemacht, um mich da so über Wasser halten zu können. Und ich vertraue, habe einfach so ein wahnsinniges Vertrauen in die Welt, in die Menschen und die habe, weiß ich nicht, vielleicht auch dadurch irgendwie so eine Naivität, weil mir als Kind nie was passiert ist und ich konnte alle abgefahrenen Sachen machen irgendwie und irgendwie ist es immer gut gegangen oder ich am Ende, weiß ich nicht, bin ich mal von zu Hause weggerannt und dann als im Kindergarten und dann kamen dann andere Leute und die haben dann gemeint, hier, wo willst du hin und hier, komm mal schön wieder her und jetzt schauen wir mal, wo deine Eltern sind. Also das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Dorfding, aber also diese extreme Sicherheit, die ich dadurch auch gewonnen habe, hat mir halt großes Vertrauen gegeben irgendwie in die Welt. Und was jetzt ja nicht immer gut ist, genau, es können viele schlimme Sachen passieren.
Ich muss dabei Naivität, aber, das ist ja ganz oft so negativ konnotiert, muss ich immer aber an Gutgläubigkeit denken. Also das Gute, und das ist auch das, was du gerade selber gesagt hast, in der Welt zu erwarten und nicht von dem Schlechtesten immer auszugehen. Ja.
Ja, und dann zieht das ja die anderen Sachen. Also ich habe auch so das Gefühl, dass es dann auch die guten Sachen wieder anzieht, wenn man so in die Welt rausgeht. Das Glück hatte ich jedenfalls.
Ja. Und du hast auf der anderen Seite davon gesprochen, dass du in dem Dorf, in dem du groß geworden bist, wenig Verständnis für das Künstlerische war. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Jetzt fällt mir der Faden. Also ja, wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht oder im Umfeld?
Ja, also dadurch, dass ich auch so von der Familie blockiert worden bin in manchen Geschichten, dass ich da nicht teilnehmen durfte, weil das nicht so als wertvoll angesehen war und ich müsste mich ja auf die Schule konzentrieren, das zum einen, und sonst, also es war halt bei uns, gab es nur dieses eine Profil, wissenschaftliches Profil dann an der Schule und dann war das so darauf auch ausgerichtet und man hatte nicht die Möglichkeit, viele künstlerische Fächer zu wählen. Darin war ich dann auch schon eingeschränkt. Und so von den kulturellen Angeboten auf dem Dorf, ist natürlich auch nicht umwerfend gewesen. Und so eher dann dieses Belächelnde auch von oben herab, so was ist das oder ist ja nicht viel wert oder irgendwie fehlendes Interesse auch so von außerhalb kommt schon auch mit dazu.
Und es hat aber ja nicht dafür gesorgt, dass dein Interesse damit sozusagen kleiner geworden ist, sondern dass du das beibehalten hast, dass du dich davon hast nicht beeindrucken lassen. Wie war das dann das erste Mal, dich ausleben?
Also teilweise, entschuldige, da muss ich jetzt gleich mal einhaken. Also teilweise, ich habe mich davon sehr, sehr auch beeinflussen lassen, gerade auch bei meiner Studienwahl. Ich hätte also was Vernünftiges, in Anführungsstrichen, jetzt Sportstudium, nicht gewählt, wenn ich nicht so einen Druck von außen oder von meiner Familie gehabt hätte, was Ordentliches zu machen. Also dann hätte ich schon was Künstlerisches auch studiert und Worten setzen wie, wenn du das nichts Ordentliches machst oder so, dann kannst du ja gar keine Familie gründen und Familie steht schon für mich an erster Stelle und da habe ich mich dann von solchen Sachen von, wie ich dachte, erfahrenen Personen dann ganz schön beeinflussen lassen und habe mir dann Ausreden gesucht wie, dann kann ich ja doch immer noch die Sachen nebenbei machen und dann hat mich das aber so getroffen, dass ich dann gar nicht mehr an Sachen rangekommen bin und dann auch erstmal so ein paar Jahre wirklich mich dann nur in dieses Sportstudium gestürzt habe und überhaupt nicht mehr an so künstlerische Sachen rankam, weil ich da durch so verletzt war auch.
Wann war der Wendepunkt, dass das wieder in dein Leben eingezogen ist, gerade dieses Künstlerische?
Das ging jetzt doch eigentlich wieder schnell, wenn ich mir das so recht überlege, als ich dann im Studium war und dann wirklich so mein Ding gemacht habe. Ging das eigentlich auch relativ schnell, dass ich mir dann die arabischen Tänze so als Ausgleich gesucht habe, ja. Mhm. Und das hatte ich dann Kurse belegt und dann viel zu schnell selber auch unterrichtet, weil ja meine Lehrerin dann auch weggezogen ist. Ja. Und dann hatte ich erstmal niemanden mehr vor Ort, wollte es aber trotzdem auch unbedingt weitermachen und weitergeben. Mhm. Und so ging es dann auch irgendwie
weiter. Kannst du dich noch an deine allererste Stunde erinnern und wie es dir da ging, was das mit dir gemacht hat?
Ja, also ich habe wirklich gedacht, ich habe nicht die richtigen Gelenke und Muskeln dafür, weil ich so extrem steif bin, dass das überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe auch gedacht, ach, das ist langweilig, irgendwie nur das Becken so hin und her schieben und ich war da gar nicht so zufrieden in der ersten Stunde. Ja. Ich hatte es mir anders vorgestellt und sonst geht es mir eigentlich immer so bei sportlichen oder körperlichen Sachen, dass mir das leicht fällt und dass ich da schnell Erfolge habe. Und dann war es halt das Gegenteil und das hat alles nicht so richtig funktioniert und ich habe es dann wirklich auf meine Gelenke geschoben, dass die einfach nicht so beweglich sind. Aber das Gefühl war da und es hat sich so schön angefühlt und sich so zu dehnen und zu entspannen. Und das ist genau das, was mir im Alltag gefehlt hat oder im Leben generell. So Entspannung, weiche Sachen, runterkommen, also nicht unbedingt, also auch das Weibliche, genau. Aber so ein Ding zwischen Yin und Yang zu finden, da war eben der eine Teil so, überlastet wahrscheinlich auch eben durch dieses kraftbetonte.
Also so ein Sportstudium ist ja auch
kraftbetonte Studium.
Ist ja wahrscheinlich dann auch Disziplin und sehr hart durchhalten und das ist dann wahrscheinlich wenig mit Entspannung und jetzt kannst du mal locker lassen wahrscheinlich verbunden gewesen.
Ja. Aber so auch von meinem Alltag, weil ich nicht der entspannteste Typ bin und für meine Persönlichkeit hat mir das dann auch einfach gut getan, so runterzuschalten und dann nicht unbedingt jetzt Erfolg haben zu wollen, sondern in dem Moment mich darauf zu konzentrieren, was ich fühle und dass es mir jetzt einfach nur gut tut, ohne dass ich jetzt gut da drin bin. Und das war auch wieder mal gut, dass ich mal nicht erfolgreich in der Sache war.
Und kam das daher, dass das eben aus dem Umfeld kam, dass man was Richtiges lernen musste und Erfolg zu haben? Kam das auch so, diese Prägung aus deinem Umfeld oder woher kam das?
Ja, also auf jeden Fall aus der Familie auch. Man muss erstmal einen ordentlichen Abschluss machen und sich da in eine Sache reinhängen, um erfolgreich zu sein. Und es geht ja gar nichts irgendwie, sich selber da was überlegen zu wollen oder wie auch immer. Also da muss man schon diesem klaren Weg folgen von Ausbildung und dann Arbeit und auf jeden Fall angestellt sein, weil um Himmels Willen Selbstständigkeit, sowas geht überhaupt gar nicht. Das ist ja viel zu viel Risiko. So, in diesem Gedankenumfeld bin ich eher aufgewachsen.
Krass. Und du hast vorhin schon erzählt, dich hat es immer wieder zu verschiedenen Kulturen gezogen und auch vor allen Dingen zur arabischen Kultur. Mhm. Was glaubst du, warum war dein Interesse da so stark? Du hast vorhin schon gesagt, noch was anderes zu sehen oder da muss noch etwas anderes sein. Was hat dich so hingezogen und was waren so die Anfänge, dass du dir diese Kultur angeschaut hast? Und wie waren so deine Erlebnisse?
Das war wirklich so eine intuitive Bauchgefühlsache. Ich habe mir dann nichts weiter dabei gedacht, außer dass ich irgendwie was komplett extrem anderes wollte. Und dann kam dieser orientalische, arabische Einfluss oder dieses Interesse schon aus Kindheitstagen an Pyramiden und so weiter zusammen. Und ja, wahrscheinlich hat mich das deswegen einfach irgendwie dann in diese Richtung gezogen. Also ich wusste nichts weiter großartig über die Kultur, einfach nur, dass das komplett was anderes sein muss, so vom groben Verständnis her.
Und wohin ging deine erste Reise und wie kann ich mir das vorstellen? Wie ging es dir damit und was hast du erlebt?
Also ich bin vorher auch schon in andere Länder gereist, auch während des Studiums hatte ich mal längere Aufenthalte in England und in Amerika und hatte dadurch eigentlich schon gute Reiseerfahrungen auch in ferne Länder, aber eben nicht in komplett andere Kulturen. Und das war doppelt und dreifach aufregend, weil ich mir zu Anfang über Couchsurfing da eine Unterkunft bei einer Inderin gesucht hatte. Und die hatte sich dann einen Tag vorher aus Russland eingeloggt. Und dann dachte ich mir, irgendwie kann das jetzt nicht ganz stimmen. Und ich hatte sie angeschrieben und sie hat nicht mehr geantwortet. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, was soll das jetzt werden? Und dann ging aber schon mein Flug und dann war ich schon in Dubai und dann fand ich diese Beschreibung auch so irreführend. Warum muss ich durch eine Mall laufen, um in ihre Wohnung zu kommen? Ich konnte mir das alles überhaupt nicht vorstellen. Aber am Ende hat das geklappt und ich war dann bei ihr und habe dann erstmal 2 Tage geschlafen, weil ich so fix und alle war. Und ich mir sonst was für Sorgen dann auch gemacht habe, was dann noch irgendwie passieren können. Und hatte eben Billigflug gebucht, weil im Sommer die Flüge nach Dubai doch billiger sind. Und dann war es so heiß und die Inderin meinte, hey, was willst du jetzt eigentlich hier im Sommer? Da kannst du überhaupt nichts machen. Und sie hat sich auch so für Wandern interessiert und hat gemeint, wenn sie könnte, würde sie unbedingt nach Georgien reisen zum Wandern. Und dann hat sie mir das irgendwie schmackhaft gemacht. Und dann habe ich in kurzer Zeit darauf mit diesem Flug nach Armenien und Georgien gebucht, war dort jeweils eine Woche wandern. Und habe mich da auch so ein bisschen durchgeschlagen. Es ist halt in jedem Land anders mit diesem Couchsurfing. Ich habe wirklich gedacht, oder weil ich schon gute Erfahrungen gemacht hatte mit Couchsurfing, dass das alles irgendwie immer funktioniert. Und dann hatte ich einfach nur ein Treffen mit jemandem ausgemacht in Armenien. Und ich war mir so sicher, dass das dann funktioniert, dass ich da übernachten kann, weil was ist das, was soll das große Problem daran sein? Aber ich hatte einige angeschrieben und es hatte irgendwie nicht funktioniert, deswegen nur dieses Treffen ausgemacht. Und ich dachte mir, da wird sich dann schon irgendwie was ergeben. Und ja, tatsächlich konnte ich dann bei dieser Person nicht schlafen. Das ging dann nicht. Und dann musste ich das erste Mal in einem Hostel übernachten.
Ja, krass.
Was kein Weltuntergang war, was auch total schön war, weil ich da so viele Leute kennengelernt habe. Aber ja, es sind viele Sachen, mit denen man dann auch nicht rechnet. Aber dass sich dann irgendwie auch wieder ergeben oder woraus sich dann andere Sachen ergeben. Und das war also auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit, aber wie ich schon erwähnt habe, ich war irgendwie so, nicht jetzt sage ich nicht naiv, sondern gutgläubig, wie du gesagt hast, und habe der Sache vertraut und dann ging das ganz gut. Und dabei wusste ich nicht mal solche Hintergründe, wie das in Dubai Couchsurfing wahnsinnig verschrien ist und dass das eher so in Richtung Sexarbeit geht. Also ja. Dass sie dann nur damit rechnen. Und heutzutage ist es ganz anders. Ich hatte vor einiger Zeit auch mal geschaut, oder letztes Jahr wollte ich das auch mit dem Couchsurfing mal wieder machen in Dubai. Und ich hatte keine vernünftigen Profile mehr gefunden. Also eigenartige Männer und kaum Frauen und gar keine Familien mehr. Also ich habe ja wirklich dann hauptsächlich bei Frauen und Familien übernachtet. Auch bei Männern, aber das waren irgendwie alles auch andere Profile und ich glaube, das hat sich sehr verändert und das ist wirklich schade, diese Entwicklung.
Ja. Was war eines deiner schönsten Couchsurfing-Erlebnisse und was war vielleicht ein Erlebnis, wo du sagst, das war ein bisschen merkwürdig oder komisch?
So viele schöne Erlebnisse. Ich weiß gar nicht, mit welchem ich anfangen soll oder welches ich dann auswählen soll. Also was sehr schön war, dass ich bei einer sehr auch sportlich interessierten Familie gelandet bin. Und da habe ich mich wie als Familienmitglied gefühlt. Das war so schön. Wir sind zusammen Kitesurfen gegangen oder durch die Canyons geklettert. Ich habe dem Sohn da Trainingspläne geschrieben für sein Sprinttraining und auch mit den Eltern zusammen Sport gemacht oder ihnen da irgendwie Tipps gegeben. Und ja, die haben mir dann auch so viel Vertrauen geschenkt, dass ich auch, als ich dann später da gearbeitet habe, dass ich auch ihre Villa nutzen konnte und dort mal wohnen konnte für eine Zeit, obwohl sie nicht da waren. Und ja, also das war, dass daraus halt so eine Freundschaft entstanden ist, die bis heute noch hält. Und das ist, ja, sag ich mal, eins mit der schönsten Erlebnisse, die ich hatte und habe, weil wir uns auch immer mal noch sehen und besuchen gegenseitig. Und negative Sachen. Also einmal natürlich ganz, ganz krass oder klassisch, dass einer meinte, ja, du kannst bei mir schlafen, aber dann musst du auch mit mir schlafen.
So. Oh Mann, oh Mann.
Gut. Okay, solche Leute gibt es halt auch. Aber zumindest war das wenigstens ehrlich, deswegen bin ich damit gut hingekommen und konnte dann einfach sagen, gut, dann eben nicht. Dann war eine andere Sache, gut, das war nicht Couchsurfing, da bin ich mit jemandem mitgetrennt. Und dann dachte ich, naja, kann ich eigentlich gleich dort mit übernachten bei der Familie? Und das war in Armenien und die haben natürlich kein Deutsch oder Englisch gesprochen. Und ich hatte dann so die Vermutung, dass er mich als Freundin, als seine Freundin, Partnerin da vorgestellt hatte. Und deswegen musste ich mit ihm dann in einem Zimmer schlafen, obwohl ich gesagt habe, nein, ich schlafe im Wohnzimmer. Und er hat dann so drauf bestanden. Und dann, ist natürlich nichts passiert, aber das war schon irgendwie total eigenartig und da habe ich mich auch nicht wohl gefühlt. Also das war dann komisch, aber ich habe es mir dann halt irgendwie nur so erklären können. Und
aber es scheint alles bisher
am nächsten Morgen war dann auch wieder gut
ausgegangen.
Ja, genau.
Ich war noch nie in Georgien. Wie würdest du mir das beschreiben, wie es dort ist? Von der Landschaft her, von den Menschen her, wie kann ich mir das vorstellen?
Also in Georgien war ich auch nur eine Woche, aber das ist ja auch wieder dieses südländische Klima so ein bisschen, also nicht jetzt unbedingt vom Klima her, aber von dem menschlichen Klima und die Leute sind auch noch mal ein Ticken entspannter. Sie sind sehr, sehr gastfreundlich. Das ist ja auch so typisch für viele Länder im Süden. Und da wird man schnell und herzlich auch aufgenommen. Und auch irgendwie diese Einfachheit. Also natürlich ist das Land nicht so reich und viele leben natürlich auch in Armut. Und sehr einfach. Also dann sind wir auch mal an einem Krankenhaus vorbeigekommen und wir haben gedacht, das ist irgendwie stillgelegt und sind in dieses Haus und dann war das ein Krankenhaus und dann waren diese Räume alle so schäbig und das sah aus wie so ein leerstehendes Haus und dann hat der Kühlschrank funktioniert und dann waren dann irgendwelche Konserven da gelagert und Skalpelle lagen rum und so weiter. Ja, das war dann schon eindrücklich, dieses urige, irgendwie authentische war schon auch so schön zu erleben und natürlich von der Natur her wahnsinnig schön, so viel grün, frische Luft und die Berge, diese Landschaften, also wirklich sehr eindrücklich.
Ja. Du hast vorhin auch schon gesagt, dass du dich schon immer dafür auch interessiert hast, anderen Kulturen zu begegnen und dass dich andere Einstellungen und Ansichten, wie man das Leben gestalten kann, interessieren. Was hast du so auf deinen Reisen erfahren und was hast du mitgenommen, wie man sein Leben gestalten kann?
Das erinnert mich jetzt auch irgendwie an den Grund, warum ich auch nach Dubai bin, unter anderem nicht nur wegen den Kulturen, sondern weil ich auch durch die Gesellschaft diesen Druck gespürt habe, man muss unbedingt Geld verdienen. Und diese Chance hätte ich jetzt mit meinem Abschluss und in einer Reha-Klinik als Sporttherapeutin nicht unbedingt gehabt. Und deswegen dachte ich auch, naja, ich hätte ja auch nach Ägypten oder wie auch immer reisen können, aber wahrscheinlich war das auch so der Grund dafür, dass ich mir dann Dubai ausgesucht habe. Und ja, also eben zum einen, um andere Art und Weisen oder Lebenseinstellungen kennenzulernen, aber auch um vielleicht erfahren zu können, was bedeutet es, viel Geld zu haben? Warum ist das so wichtig? Oder ja, warum richten alle so ihr Leben darauf aus? Und ja, weil das für mich nicht so richtig ersichtlich war. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe als Kind alles haben können. Also meine Eltern haben mir auch sehr viel ermöglicht, obwohl sie jetzt finanziell nicht unbedingt die Hintergründe dafür hatten. Aber abgesehen davon kosten die schönsten Sachen im Leben ja auch kein Geld oder nicht viel. Und ja, vor dem Hintergrund musste ich mich dieser Frage auch stellen, weil mich das so belastet oder bedrückt hat, weil es einfach alle gesagt haben und ich mir denke, irgendwie ist mit mir was falsch. Warum will ich kein Geld, nicht so viel Geld verdienen? Ja. Und ja, dann hatte ich nach einem halben Jahr auch in Dubai diesen guten Job gefunden, da in der privaten Reha-Klinik. Und haben auch gutes Geld da verdient in der Zeit. Und ja, dann dachte ich mir aber auch, gut, das ist so viel Geld, was soll ich damit? Und so richtig hat sich mir das dann auch immer noch nicht erschlossen. Und dann war einfach auch solche Fakten wie Zeit oder viel wichtiger. Und dann dachte ich mir, naja, gut, ich komme hier nicht weiter, weil am Ende habe ich jetzt doch nicht Zeit für die Dinge, die ich am liebsten machen möchte. Und dann ging die Anstellung in Teilzeit damals nicht, weil also das läuft alles immer über Emiratis und die haben mir natürlich das Visum finanziert. Und da möchten die natürlich auch, dass ich dann Vollzeit dort arbeite. Und ja, damals war das auch noch gar nicht möglich, das in irgendeiner Art und Weise abzuwandeln. Mittlerweile geht das schon, aber ja, das war dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, nein, gut, ich gehe zurück nach Deutschland und ich mache vielleicht was, wo ich nicht so viel Geld verdiene, aber dann doch mehr diese Sachen bearbeiten kann, die mir wichtig sind und die mir gut tun oder mit diesen Sachen arbeiten kann. Und ja, ich habe das ja auch erleben können, weil ich mit so vielen reichen Leuten da auch unterwegs war und also was bringt das, in so einem Palast zu wohnen? Oder dann hast du nur andere Leute mit im Haus und mit denen du aber kein freundschaftliches Verhältnis hast. Also dann hast du die ganze Zeit so Leute um dich rum oder du sammelst so Leute, die vielleicht auch sogar dein Geld nur wollen oder eben das nur als Arbeitsverhältnis sehen und nicht als eine wertvollere Verbindung und mit denen du für die Zukunft dann nicht weiter in Kontakt bleiben wirst.
Also alles sehr oberflächlich.
Oftmals. Ja. Ja, genau. Und dann ja, habe ich auch gemerkt, dass die viele Reiche sich dann so viel Gedanken um ihr Geld machen. Es dreht sich so viel nur darum, wie legt man das an, wie kann man das nicht verlieren. Und das ist so viel Headache. Ja. Also damit schafft man sich so viele neue Probleme und dann ja, hat man diese ganzen Sachen angehäuft und dann muss man sich ja auch drum kümmern und da geht auch wieder extrem viel Zeit drauf.
Ja.
Ja, und dann im schlimmsten Fall, was ich feststelle bei reichen Leuten, dass die dann auch viel käuflicher sind oder denken, sie können halt mit dem Geld alles klären. Und ja, oder selber eben so oberflächlich werden, dass sie dann Dinge tun, die eben unmoralisch sind und versuchen, das dann mit dem Geld zu klären.
Also so ein bisschen.
Solche Sachen. In die Richtung geht das ja dann auch. Oder versuchen dann mit dem Geld Macht zu missbrauchen und so weiter.
Ja, krass. Hast du sowas ganz konkret erlebt?
Ich würde eher sagen, dass es diese Einstellung oder dieses sich besser fühlen, weil man mehr Geld hat oder oben auf der Welle schwimmen können oder dieses, einfach dieses komische Selbstwertgefühl, was irrational ist, was dadurch entsteht, was gar nicht ein normaler Selbstwert ist, sondern dieses, Fake einfach.
Wenn man sich schon alleine in so eine Kleidung bringt, dann ist es ja irgendwie so ein, vielleicht sogar ein Kostüm, was ich mir anziehe, ne? Oder so fake anzuziehen, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Du hast vorhin gesagt.
Ja, oder was mir auch aufgefallen ist.
Nee, alles gut.
Ach so, entschuldige. Dass, was mir auch aufgefallen ist, dass auch Probleme mit dem Geld so weggekauft werden können. Also, dann geht es einem nicht gut und dann erfüllt man sich diesen Wunsch und den anderen Wunsch auch noch. Und dann hat man das eigentlich wieder schon wieder vergessen, worum es geht. Und man kann sich damit so ablenken und von sich selber wegbringen. Ich glaube, das ist das Allergefährlichste, einfach, wenn man ein bisschen mehr Geld hat oder wenn man auch dem so hinterherrennt. Ich meine, das geht ja fast jedem so irgendwie auch, dass man sich denkt, okay, ich brauche ja auch irgendwelche Sicherheiten, natürlich. Und irgendein Geld muss man verdienen. Und aber warum muss es dann so viel sein? Warum muss es vielleicht immer mehr sein? Und das Schlimmste ist, wenn man dafür sich selber dann aufgibt. Oder wenn man dann nicht mehr ehrlich ist. Oder wenn man dann so überfordert ist mit allen Sachen und gar keine Zeit mehr hat für die wichtigen Dinge. Ja. Also und dann gar kein richtiger Mensch mehr ist, weil man einfach nur so viel arbeitet und gar nicht mehr anders kann, als zum Horrorclown zu werden.
Ja. Du hast auch vorhin gesagt, du wolltest der Frage auf den Grund gehen, was bedeutet es, so viel Geld zu haben? Was wäre jetzt deine Antwort, die du rausgefunden hast, nachdem du in Dubai gearbeitet und gelebt hast?
Ja, also Geld beruhigt auf jeden Fall auch. Es gibt dir eine bestimmte Sicherheit. Es eröffnet dir Räume in Bezug auf Bildung, auf auch Ideen zu verwirklichen. Aber es hat ein unglaubliches Suchtpotenzial. Abhängigkeitspotenzial, dass man daran denkt, mehr anzuhäufen, ohne einen bestimmten Grund oder vielleicht ohne zu wissen, warum, dass man dem Geld hinterherrennt, aus unerfindlichen Gründen, einfach nur aus so einer Pseudosicherheit auch, weil am Ende alle Sicherheiten, so viel Sicherheiten kann einem das Geld gar nicht geben oder die wichtigsten Sicherheiten, die man braucht, kann einem das Geld dann auch nicht unbedingt geben. Und einfach diese gefährliche Seite, da abzurutschen, unmoralisch zu werden und Probleme damit, seine eigenen Probleme nicht zu bearbeiten, sich nicht zu reflektieren, weil man sich damit ablenkt, betäubt und denkt, man kann vielleicht den einfacheren Weg gehen und derweile reflektiert man nicht, worum es geht oder warum man jetzt sich nicht gut fühlt und kommt dann in so eine Spirale und entfernt sich dann immer weiter von sich selbst.
Ja. Ja. Ich würde gerne nochmal nachfragen wollen und wissen wollen, wie ich mir so dein Leben und dein Arbeiten in Dubai vorstellen kann, wie das war. Und mich interessiert auch noch total, wie dort das Frauenbild ist.
So viele Fragen, warte eins nach dem anderen. Meine Arbeiten, okay. Das sind eigentlich zwei Teile. Einmal, als ich in der Reha-Klinik gearbeitet habe und ich hatte das Glück, auch mit vielen Locals zu arbeiten. Und auch hatte ich das Glück, mit ihnen jeweils eine volle Therapiestunde zu haben von einer Stunde und das privat. Und das ist ein sehr schönes Arbeiten, wenn man sich sehr intensiv mit jemandem beschäftigen kann. In Deutschland ist das so, sind halt, habe ich 12 Leute in einer halben Stunde so. Und dort konnte ich mich ganz anders auf die Person einlassen und ihnen ganz anders helfen. Und dadurch hat sich auch eine andere Verbindung aufgebaut. Und das war sehr schön. Und wir wurden dann auch eingeladen und konnten dann sehen, wie die Locals kochen, wie die auch ihr Essen früher zubereitet haben und das auch immer noch so machen, dass die das Schaf dann in den Boden legen im Feuer und dass das dann zugemacht wird und dann einige Stunden da im Boden vor sich hin köchelt. Und ja, auch so unterschiedliche Lebensweisen. Manche, die hatten dann halt noch ihr Desert Camp oder Kamelfarm, Dattelfarm und ja, also vom Menschlichen her eben ganz anders bei der Therapie auch. Es war sehr unterhaltsam, auch wenn ich mich jetzt nicht mit den Frauen, die ich hauptsächlich hatte, direkt austauschen konnte, weil ich da noch kein Arabisch gesprochen hatte oder nur so ein paar Bruchstücke. Und da hatte ich aber mit einer Patientin hatte ich da so einen Zufall, dass wir uns unterhalten haben, ohne halt ja die andere Sprache zu sprechen. Also ich habe Deutsch gesprochen, sie hat Arabisch gesprochen und viele Wörter wie so Mama, Papa oder solche Sachen versteht man. Und irgendwie konnte ich ihr da meine ganzen Probleme erzählen. Und da lag sie so auf der Matte in der Fango-Packung und ich habe ihr dann meine ganze Lebensgeschichte und meine Leiden erzählt. Und sie hat das voll verstanden und hat da im richtigen Moment auch irgendwie immer was dazu gesagt oder reagiert oder es war einfach goldig. Ja, ja, also die Locals oder eben noch mal zur Kultur auch, die sind ja auch noch mal in ganzen Ticken entspannter und das ist auch das Schöne, was ich so aus der Kultur mitnehmen konnte, dass alles nicht immer sofort und gleich geschehen muss und dass es nicht so harte Strafen gibt, auch nicht so emotionalen Druck, sondern einfach, okay, jeder macht sein Ding und macht, wie er das kann und wenn er sich mal nicht gut fühlt und nicht kommen kann oder irgendwie, dann ist es eben so und dass man deswegen nicht gleich sich dann so schlecht fühlen muss, wenn man mal irgendwie nicht kann oder so, ne? Also das ist schon entspannter da unten. Ja. Das muss man auch sagen. Ja. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, bei der sie viel strenger sind, weil du das Frauenbild angesprochen hast. Und das ist schon noch echt urzeitlich. Also diese Freiheiten, die den Frauen da jetzt zugestanden werden, dass sie Auto fahren dürfen oder manchmal sind das solche, weiß ich nicht, vorgeschobenen Vorteile, die die Frauen dann haben, weil es eine extra Schlange gibt, an der sich die Frauen anstellen dürfen und dann ist die nicht so lang und dann kommt man eher dran oder in Abteil in der Metro, das nur für Frauen bestimmt ist. Das ist so ein bisschen vorgeschoben, habe ich das Gefühl, dass ja die Frauen werden so geschätzt und sie haben so viele Vorteile. Und ich habe auch sehr von diesen Vorteilen profitiert, als ich in Dubai war. Aber wenn man dann so tief in die Kultur eintaucht und, sage ich mal, jetzt heiraten würde oder dann richtig so damit verbandelt wäre, dann hätte man natürlich auch die Nachteile, würde man natürlich dann auch spüren, dass man da sich dann nicht so frei bewegen kann oder gut, es lockert sich ja auch extrem mit der Zeit. Also das gibt wirklich Ehen, da darf die Frau dann nicht mehr weiter rausgehen und ich hatte auch dann eine gute Freundin, die brauchte sich nicht weiter verschleiern oder irgendwie weiter verstecken und konnte ganz normal in Klamotten wie ich auch da auf die Straße gehen und die waren da sehr entspannt wiederum. Also das ändert sich auch sehr, aber trotzdem ist das selbst da in dieser Verbindung war das trotzdem noch so, dass der Mann den Ton angegeben hat und die Entscheidung getroffen hat. Mhm. Also das ist schon immer noch sehr drin. Und gerade wenn es jetzt um Personen geht, die wichtiger sind oder in der Hierarchie weiter oben, auf denen lastet noch viel mehr Druck und die sind noch viel mehr diesen konservativen Regeln unterstellt. Und dann wird die Prinzessin eben verfolgt und getötet, wenn sie nicht bei ihrem Husband bleiben will. So,
Krass. Ja. Krass. Und du hast aber gerade selbst gesagt, du hast profitiert davon. Inwiefern?
Also wie ich das schon angesprochen habe, dass im öffentlichen Leben so die Frau sehr auch geschätzt wird. Man darf irgendwo immer zuerst sein und man wird immer so als erstes irgendwohin eingeladen, vorgeladen und darf an der Schlange ganz nach vorn gehen. Yeah. Man muss dann nicht warten. Ja. Also,
ja. Okay.
Ja. Was? Das ist schon noch dieses Bild, dass die Frau dann sehr nochmal nicht umworben wird, aber nochmal, dass ihr nochmal eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, so in die Richtung.
Und wie ging es dir mit dieser Aufmerksamkeit, die dir da geschenkt wurde?
Ja, das tut natürlich gut und man freut sich wahnsinnig, aber auf der anderen Seite denkt man sich auch so, gut, das ist halt die Regel, aber ob das jetzt, ob derjenige sich dann nun wirklich so freut, es sei dahingestellt und das ist eher so eine Höflichkeitsfloskel. Okay. Ja. Okay. So hatte ich das auch eher abgetan.
Ja. Und was ist so der größte Unterschied oder die größten Unterschiede zwischen dem Leben und Arbeiten in Dubai und in Deutschland?
Siehst du, jetzt habe ich den zweiten Teil auch noch nicht bearbeitet von dem Arbeiten in Dubai. Ich hatte auch nicht nur in der Reha-Klinik gearbeitet, sondern auch als Tänzerin in 5-Sterne-Restaurants oder 5-Sterne-Hotels. Und das ist eben auch nochmal ein ganz anderes Arbeiten und Performen, Auftreten als in Deutschland. Also dort in den Restaurants, da war ich ziemlich weit von den Gästen entfernt. Also das war schon mit Absicht so, dass die sehr weit weg von mir gesessen haben, dass da wirklich keine Interaktion weiter passieren kann zwischen mir und den Gästen. Mir wurde auch strengstens verboten, zu den Gästen zu gehen. Und es war immer Security da, der das abgesichert hat, die Situation. Also die haben auch immer geguckt, dass auch niemand zu mir kommt und dass nicht irgendein Austausch da noch stattfinden kann. Und dazu muss man sagen, dass das Bild von der Tänzerin ja auch ein ganz anderes ist als in Deutschland. Das war mir am Anfang natürlich auch nicht bewusst, aber damit musste ich mich dann arrangieren, dass das natürlich auch dann in Richtung Prostitution geht und dass dieses Bild einfach so in den Köpfen drin ist. Also jeder, der ein bisschen nachdenkt, weiß, dass das auch nicht der Fall ist, vor allem nicht in so hochkarätigen Restaurants, dass dann wirklich auch dafür gesorgt wird, dass das nicht in die Richtung geht. Und ja, also damals, zu der Zeit war ich ja auch verheiratet, also das habe ich natürlich dann auch kommuniziert. Und ich kenne auch, oder die Tänzerinnen, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, oder Kolleginnen, die auch in anderen Restaurants getanzt haben, die haben das wirklich auch nur rein aus der Freude am Tanzen gemacht und nicht, um sich da anderweitig zu bereichern. Großartig, also es gibt natürlich immer Ausnahmefälle und ich könnte mir vorstellen, dass in anderen Restaurants oder habe ich schon so den Eindruck gewonnen, dass es da anders zugeht. Oder in Clubs ist es auch noch mal was anderes in Dubai. Ja. Und das sieht man dann schon auch an den Kostümen, dass die immer knapper werden und so weiter. Das ist aber auch so eine derzeitige Entwicklung, so ein Trend, den ich auch nicht so befürworte. Mhm. Ja, aber das war also auf jeden Fall nochmal was anderes, weil mein Tanz da auch anders gewertet worden ist und von mir wurde dort auch verlangt, dass ich extrem sexy tanze, dass ich extrem schnell tanze. Mhm. Feurig musste ich über den Tanzsaal wirbeln und das Schöne wiederum, alle möglichen Tanzstile tanzen, weil da natürlich verschiedene Araber zusammengekommen sind aus allen möglichen Ländern. Mhm. Und dadurch musste man ja da so alle bedienen. Mhm. Und dadurch habe ich auch diese verschiedenen arabischen Stile kennengelernt. Mhm. Und das ist eben nicht nur das Weibliche. Das hat aus dem Irak zum Beispiel Sprünge und so wie in die Richtung Headbanging, also mit den Haaren, Haare schleudern, mit den Haaren tanzen. Oder Khaliji aus der Golfregion, der Haartanz, wo man ganz viel mit den Haaren macht. Oder Dabke aus der Shami-Region, wo man hauptsächlich springt, wo man hauptsächlich springt. Und das extrem männlich ist wiederum. Mhm. Also das hat mir da eine Bandbreite offenbart. Das hätte ich nie zu träumen gewagt. Das war der absolute Wahnsinn, da diese verschiedenen Stile noch kennenzulernen. Und ja, das ist eben in Deutschland auch nicht ganz so. Also da tanzt man hauptsächlich so diesen ägyptischen weiblichen Stil, obwohl da doch viele Ausländer auch aus Syrien und so weiter sind. Aber das hat sich irgendwie so durchgeschlagen, wahrscheinlich, weil das das typische Bild ist, was man ja vom Bauchtanz auch hat. Und das möchte man auch gern wiedergespiegelt haben da in Deutschland. Ja, jedenfalls war das was ganz anderes, auch in Dubai da zu tanzen, weil ich das halt auch im Hinterkopf dann hatte, dass das von den Zuschauern dann unter anderem halt auch anders bewertet wird und dann die das eben nicht so wertschätzen oder nur dieses Bild einfach, was bei denen wiederum im Hinterkopf ist von Prostitution und so weiter, dann doch immer damit reinfließt irgendwie und dann, ja, irgendwie bekommt man das dann doch mit, dass das nicht ganz so geschätzt wird.
Ja.
Aber ich habe trotzdem wahnsinnig gern getanzt, einfach nur fürs Tanzen.
Ja. Ja.
Für das Gefühl, für das Erlebnis. Und es haben sich natürlich auch viele gefreut, klar. Man ist ja da tolles Entertainment. Ja, aber in Deutschland fühle ich mich dann natürlich viel wohler aus der Hinsicht. Die Leute, die haben dieses Bild nicht im Hinterkopf und damit ist man da gar nicht so schnell da in diese Ecke gesteckt. Das hat
eine andere Wertigkeit ja auch bei uns, ne?
Ja. Ja. Ja, und dann kann ich meine Aufführung auch anders gestalten oder ich kann mir selber überlegen, was möchte ich gern für Kostüme anziehen und ich möchte eben nicht unbedingt im kurzen Rock tanzen, wenn es nicht sein muss oder ich möchte mir nicht unbedingt immer die Fingernägel machen müssen und der Druck war auch in Dubai extrem groß, ich soll mir doch die Brüste operieren lassen und ich soll mich doch mal besser um meine Schönheit kümmern und Falten wegmachen und so weiter, also das war so extrem, da habe ich mir auch gedacht, na gut.
Das klingt nach einem krassen Schönheitsideal dort.
Ja, also da spielt die Schönheit schon eine größere Rolle auch als die Fähigkeiten am Ende.
Krass.
Ja. Und den Druck habe ich ja in Deutschland nicht. Und das ist schon schön. Also klar kommt man natürlich auch in Konkurrenz, weil man auch natürlich nach Schönheit ausgesucht wird, wenn es jetzt um irgendwelche Shows geht, aber da zählt das schon noch mehr, wie man tanzen kann oder was man dann für Shows oder Inhalte auch hat.
Ja.
Und da kann ich eben auch Sachen machen, die viel langsamer sind oder eine Geschichte erzählen oder sowas, das konnte ich eben in Dubai nicht.
Ja. Was bedeutet
und ganz abgesehen, ganz abgesehen von dem Tanzunterricht, das ist auch nochmal eine Geschichte für sich, weil in Dubai alles so
auf kurze Zeit gemacht ist und die Tanzschülerinnen bleiben meistens nicht für eine sehr lange Zeit. Es wechselt halt sehr oft und dann muss man sich im Prinzip für jede Stunde was Neues überlegen und kann da nicht an Sachen weiterarbeiten, man kann nicht richtig in die Tiefe gehen. Und das ist so was auch Dubai ganz gut beschreibt an sich oder diese Mentalität, so dieses Oberflächliche und Kurzweilige, was natürlich auch schön sein kann. Aber ja, das ist nicht ganz so meins und mir gefällt das viel besser, wenn ich mit meinen Tanzschülerinnen dann richtig an Projekten arbeiten kann und wenn ich sehe, wie die sich entwickeln und man da viel zusammen erleben kann und man sich auch mal außerhalb trifft, wenn da so richtige Verbindungen und Freundschaften dadurch sogar entstehen, man sich gegenseitig helfen kann, das ist so wertvoll und das ist so wunderschön, das würde ich nie missen wollen. Also deswegen würde ich schon sagen, das ist jetzt so, ja, schon ein kleines Träumchen, wie es jetzt ist, so mit der Tanzschule auch.
Was bedeutet Tanzen für dich in deinem Leben?
Das bedeutet, dass ich mir Freiraum nehmen kann, Zeit für mich, Muße zu haben, Gedanken zu verfolgen, Probleme auch zu bearbeiten, zu vertanzen und auch ja, Gefühle zu vertanzen und Ideen, Gedanken zu verwirklichen, umzusetzen, kreativ zu sein, auch mich körperlich und psychisch da ausleben zu können und zu mir selber auch finden zu können, aber auch mit anderen zusammen Spaß haben zu können und mit anderen in neue Ideen eintauchen zu können oder andere Ideen aufzunehmen und neue Sachen auszuprobieren. Ja, mich gut zu fühlen, also nicht nur in physischer Hinsicht, dadurch, dass ich mich viel bewegen kann und lockern kann, dehnen kann, das ist so das, was mir im Alltag oder von meiner Persönlichkeit auch fehlt, dieses mal entspannen können, mal alles von mir abschütteln können, das ist auch sowas, was ich jetzt nicht nur vom Körper her brauche, sondern auch vom Kopf her. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Zusammenspiel. Und das hilft mir dann auch, vom Kopf her wieder mal ein bisschen runterzufahren.
Ja. Und ich musste jetzt beim Tanzen auch daran denken, dass es ja auch da ein gewisses Schönheitsideal gibt. Das ist irgendwie, Tanzen verbindet man immer mit einer bestimmten Körperform. Wie sind so deine Erfahrungen und wie ist es vielleicht auch für dich?
Das ist auch wieder so eine Geschichte, die in, sag ich jetzt mal, den Emiraten und in Deutschland anders ist. Also in Deutschland ist das schon entspannter, sag ich mal. Und also was jetzt Shows angeht oder Aufführungen, dass es nicht ein bestimmtes Schönheitsideal da gibt oder es muss nicht eine bestimmte Figur sein, wie in Dubai. Da ist es am besten, wenn man sehr groß ist, sehr schmal und sehr ausladend zur gleichen Zeit. So, sehr kurvig und groß. Und ja, in Deutschland gibt es sowas nicht so richtig. Und da, ja, sieht man das jetzt nicht so, dieses eine Schönheitsideal, dass das sehr vertreten ist jetzt bei denjenigen, die besonders erfolgreich sind. Das mischt sich dann doch eher mal.
Das liegt dann aber auch an der Tanzform, aber richtig? Oder an dem Tanzstil?
Das könnte ich mir auch vorstellen, genau, weil das ja doch was sehr Weibliches verkörpert und da passt das natürlich auch, wenn man dann eher größere Rundungen hat und ja, also aber man sieht genauso ganz dünne, schlanke Tänzerinnen, aber man sieht auch erfolgreiche, korpulente. Also da ist das
schon ja, ein bisschen freier als in Dubai auch. Und auch so, ja, von den Teilnehmerinnen ist es jetzt gar nicht so ein großer Unterschied. Ja. Also da haben sich in Dubai auch alle möglichen gefunden. Und ja, dadurch, dass es wirklich ums Wohlfühlen geht auch und nicht unbedingt darum, das irgendwo zu präsentieren.
Ja, und ich muss ja auch die
ist das vielleicht auch nochmal so ein
und Grund. Ich muss auch gerade ans Ballett denken. Da ist ja jetzt was ganz anderes gefordert als wahrscheinlich, ne, bei den Tänzen, die du machst, ne? Also du hast gesagt,
stimmt, ne? So ist das.
Ne, weil ich musste die ganze Zeit daran denken, Ballett, ne, da haben wir ja ein ganz klassisches Schönheitsideal, ne? Und dann braucht man das auch. Und da hat man ja auch wieder so eine krasse Disziplin, also ne, teilweise auch den Körper ja ein Stück weit zu drangsalieren. Und das ist, ne, es ist ja eine andere Tanzart und ne, wahrscheinlich auch das, wie man das ausführt und wahrscheinlich auch lebt und fühlt. Du hast vorhin auch von Fühlen gesprochen.
Ja, auf jeden Fall. Genau, und dadurch, dass man eben auch so viele langsame und weiche Bewegungen hat, braucht man natürlich jetzt nicht diese ultra durchtrainierte Figur, um da irgendwelche Bewegungen schaffen zu können. Das ändert sich jetzt jedoch auch oder hat sich in den letzten Jahren auch sehr geändert. Und es wird immer mehr Ballett oder Modern Dance oder andere Tanzsparten da fusioniert. Und dann kommt auch wieder dieser Wettkampfcharakter sehr raus. Und es gibt dann auch Wettkämpfe im Orientaltanz, genau. Und wenn man dann eben einen Spagat dabei hat oder einen Backbend oder eine super tolle Drehung, dann ist das nochmal mehr wert. Und das ist total schade, weil ja, ich finde auch nicht, dass man den Orientaltanz so gut bewerten kann. Ja, und weil es darum überhaupt nicht geht. Und das, ja, finde ich schon schade. Ja. Das muss man dem echt nicht geben. Und ja, man hat schon einen Vorteil, sage ich mal, wenn man mehr Hüfte hat, auf jeden Fall. Also es schwingt sich damit schon einfacher.
Was?
Das ist auch schon so.
Was kommt für dich beim Orientaltanz zum Ausdruck, was bei anderen Tanzstilen nicht so zum Ausdruck kommt?
Man kann schon sehr viel von sich selbst reinbringen. Man hat so extrem viele Möglichkeiten. Man muss jetzt nicht nur einer bestimmten Musik folgen. Man kann wirklich auf verschiedenste Musikstile auch tanzen. Ich könnte mir vorstellen, dass man das in anderen Tanzrichtungen auch kann. Ich finde aber, beim Orientaltanz kommt sehr viel Persönlichkeit mit. Und wie man einen bestimmten Schritt tanzt, ist sehr abhängig auch wirklich von einem selber. Und dann sieht der gleiche Schritt bei einer Person ganz anders aus wie bei einer anderen. Also da gibt es schon mal noch eine höhere Variabilität, das denke ich schon. Und ja, man kann auf jeden Fall gut auch mit den Lyrics arbeiten, da viel Schauspiel auch mit reinbringen und viele Gefühle reinlegen. Das geht auf jeden Fall sehr gut. Man hat so viele Möglichkeiten, mit Props, Accessoires zu arbeiten, mit Stock, mit Schleier, Schleierfächer, Säbel, mit Kerzenleuchter. Und das gibt eben auch nochmal eine sehr große Freiheit. Und dann eben durch diese verschiedenen arabischen Stile hat man Yin und Yang. Also einmal dieses Weibliche aus Ägypten und dann hat man das Harte aus Syrien, Libanon durch den Dabke oder Craziness durch den Irak mit den Haarekreisen. Und da hat man so viele unterschiedliche Bewegungen und so viele Ausdrucksmöglichkeiten.
Ja.
Oder Rollen, die man auch verkörpern kann. Ich, wenn ich tanze, sehe ich mich auch immer gern in so einer Rolle. Da bin ich nicht unbedingt ich selber. Und das hilft mir total, diese Sachen zu tanzen und diese Gefühle auch. Also natürlich kann ich die Gefühle nur vertanzen, weil ich weiß, wie sich das selber anfühlt. Ja. Aber trotzdem bin ich immer noch in so einer Rolle und nur über diese Rolle kann ich dann auch mich so präsentieren und so viel von mir preisgeben, mhm, weil ich dann immer noch denke, okay, das bin jetzt nicht 100% ich selber, die ich mich da präsentiere, sondern das ist immer noch so eine Instanz dazwischen, die das dann rüberbringt oder in irgendeinen Rahmen fasst.
Ja. Ja. Was ist die Rolle, in die du am liebsten schlüpfst?
Ja, ich liebe es zu entertainen und zu unterhalten, auf jeden Fall. Und das macht mir ganz viel Spaß. Und wenn ich dann so leuchtende Kinderaugen sehe und dann so ein zweijähriges Mädchen fragt, bist du eine Prinzessin?
Ja.
Da könnte ich mich reinlegen, wenn ich dann mit den Mädels tanzen kann. Das ist auch einfach ultra süß. Ja. Und wenn ich dann bei anderen so Bilder im Kopf schaffen kann, oder die haben ja dann auch irgendwie so Vorstellungen oder Träume, Wünsche. Ich glaube, das geht auch so in die Richtung, dass ich irgendwas vermitteln kann, was außergewöhnlich ist und was trotzdem stattfinden kann und darf. Irgendwas, was nicht gewöhnlich ist und was trotzdem möglich ist.
Ich habe auch gerade so gedacht, für mich kam da das Bild auf von Verzaubern und Märchen und in eine andere Welt eintauchen. Ja. Jetzt, wo du das gerade...
Auch so, stimmt. Ja, und dass man sich über andere Welten dann auch neue Wirklichkeiten schaffen kann. Es muss ja nicht unbedingt nur beim Träumen bleiben, sondern so ein Traum ist ja auch ein erster Schritt in Richtung von einer neuen Idee oder einer neuen Wirklichkeit.
Ja, ja, total.
Und das ist dann so der andere Teil, genau, dass ich dann Gefühle vermitteln kann. Und es gibt ja nicht nur irgendwie lustige Musik, sondern eben auch leidenschaftliche Musik, Liebeslieder, vor allem im arabischen Raum. Da ist es ja nicht so gang und gäbe, da zu kritisieren. Da findet man jetzt keine Lieder, die irgendwie großartig irgendwelche Fehlstände aufdecken, sondern das sind ja wirklich hauptsächlich nur Liebeslieder. Und diese Gefühle dann rüberzubringen, und das ist ja im Prinzip wie Theater, so dass sich andere Leute dann auch so in einen reinversetzen können und dass man bestimmte Stimmungen und Gefühle dann rüberbringen kann.
Ja. Und jetzt haben wir ja diese lange Reise gemeinsam gemacht, so von dem Dorfleben dann zu deinem, ne, zu den ersten Schritten zum Studium, dann auch die ersten Schritte zum Künstlerischen und dann Richtung Dubai. Und wir haben auch über das Leben und das Arbeiten gesprochen, über Geld. Und da hast du vorhin gesagt, warum will ich denn nicht so viel Geld haben? Das war so eine Frage, die du selber dir gestellt hattest. Und dann hast du gesagt, ja, herauszufinden, was mir wirklich wichtig ist und was mir gut tut. Was hast du bis heute darüber herausgefunden?
Ja, dass es gar nicht ganz so entscheidend ist, vielleicht wo man ist oder was man macht, sondern dass man auch viel Zeit hat, um das zu machen, was einem gut tut. Und wenn man da irgendwo einen Job hat, bei dem man sehr viel Geld verdient und dann aber trotzdem noch genug Zeit hat, um seine Sachen zu machen oder sein Leben so zu leben, wie es einem gut tut, dann bringt das der Sache keinen Abbruch, solange man eben eine starke Persönlichkeit hat oder sich selber auch immer bestärkt in den Sachen, in denen man, die man will und auch viel träumt, sich vorstellt, was wünsche ich mir, wie möchte ich, dass sich mein Leben entwickelt. Natürlich ist es nie immer so, wie man sich das vorstellt, aber und manchmal weiß man auch nicht so richtig, was einem gut tut und dann muss man das eben ausprobieren und da ist man im Prinzip in der ganzen Zeit auf einem Weg, und in ständiger Veränderung, so geht es mir jedenfalls, und nähert sich da immer weiter an die Sachen, die einem gut tun. Und das verändert sich ja auch über die Jahre.
das ist ja dann auch immer so ein Prozess, dass man dann auch nie irgendwie stehen bleiben kann oder denkt, gut, jetzt gefällt mir eine Sache super und das mache ich jetzt immer so. Kann lange gut gehen, aber dann kann sie es eben auch wieder verändern. Und wenn man da, ich sag mal, die ganze Zeit so zu sich steht und zu dem, was man wirklich gut findet, nicht, also sowohl vom Bauch her als auch vom Kopf her, dann kann man dann auch solchen Gefahren aus dem Weg gehen, wie dass man eben, ja, Geld dann, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen, unmoralisch einsetzt oder sich von Geld da verführen lässt oder von seinen Interessen ablenken lässt. Und also das, glaube ich, ist eben nicht so abhängig unbedingt vom Geld, ob man nun sein Leben auf die Reihe kriegt und sich da wirklich glücklich und wohl mit sich selber fühlen kann, sondern wirklich, wie man auch mit sich selber arbeitet, wie man mit sich selber umgeht und also wie man sein Umfeld auch so gestaltet, dass man sich wohlfühlen kann. Also eben, wenn ich mich mit irgendwelchen Personen aufhalte, die mir nicht gut tun, wenn ich in irgendeinem stressigen Umfeld bin, so, das wirkt sich immer auf einen dann auch aus. Also dann kann ich auch nicht immer wirklich nur bei mir selber schauen, sondern muss auch schauen, stimmt denn überhaupt das Umfeld oder komme ich immer wieder in solche komischen Versuchungen oder Sachen, die mir nicht gut tun, und dass man da Grenzen setzt und dann sich da zurückzieht oder anders umschaut oder wie auch immer.
Mhm. Also geht es im Prinzip, na, wenn du von die Frage gestellt hast, was tut mir gut und was ist mir wichtig, so ein bisschen zusammenfassend, ich selber tue mir gut und bin mir wichtig, und zu schauen, was kann ich dafür tun, dass es mir gut geht, dass ich im Selbstvertrauen bin, dass ich selbstwirksam bin, so?
Ja, also man muss sich schon wirklich selber sehr gut kennen und einschätzen können, damit man auch mit sich gut hinkommt und dann auch die richtigen Entscheidungen trifft. Da muss man sich wirklich selber sehr, sehr gut kennen, damit man dann auch richtig handelt und oder auch auf sein Bauchgefühl hören kann, dass man eine gute Verbindung zu sich selber hat und dann auch auf sich vertraut, auch wenn man es vielleicht vom Kopf her jetzt nicht unbedingt so versteht, sondern dass man dann auch ja einfach mal dem Gefühl hinterher schaut, wie sich Sachen entwickeln, das auch. Mhm.
Was ist das, was du deinen Kindern unbedingt mitgeben möchtest?
Dass man schon auf sich selbst sehr gut achten muss, weil auch das andere sonst übernehmen, und dafür ist man in erster Linie selber zuständig. Und dass man aber auch als soziales Individuum diese wahnsinnige Energie und Unterstützung, Hilfe, Inspiration, Austausch von guten Freunden und Personen aus dem Umfeld nicht vernachlässigen sollte und sich darauf auch konzentrieren sollte, genauso wie auf sich selber. Denn ja, nur so kommt man am Ende auch weiter oder kommt man mit sich auch hin, weil wir alleine für uns selber ja auch nicht existieren können. Also das kann immer nur im Zusammenspiel mit anderen Personen funktionieren. Und ja, das ist absolut viel wert ist, wenn man gute Freunde hat und wenn man die möglichst auch um sich hat oder guten Kontakt zu ihnen pflegt und sich dadurch diese zweite wichtige Welt irgendwie auch aufbaut und da diese große Sicherheit hat, die einen dann bestärkt oder wie sagt man so, resilient macht gegenüber anderen Faktoren wie eben Geld oder unerwarteten Ereignissen, die einen dann komplett aus der Bahn hauen können. Also solche Sicherheiten über das Umfeld und andere Personen sind da so viel mehr wert als, zum Beispiel viel Geld eben.
Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Wert zu vermitteln. Du musst und brauchst nicht alles alleine stemmen. Also das ist so ein Stück weit,
das spielt auch
ein Stück weit verteilen zu dürfen. Oder auch, ich musste daran denken, um Hilfe bitten zu können, dass es total in Ordnung ist und dass wir ganz unterschiedlich gut sind in manchen Dingen und in manchen Dingen einfach nicht so gut sind. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber vielleicht mache ich einfach jemanden anderen damit total eine Freude, wenn ich diese Person jetzt frage, ey, kannst du das für mich machen? Na, also das sind ja auch so das, was man ja ein Stück weit vermitteln kann. Du hast auch von Wirklichkeiten und Realitäten gesprochen.
Ja. Unbedingt, ja.
Wie haben deine Kinder dein Leben verändert?
Ganz grundlegend. Ich war früher immer so der Abenteuertyp, der sich in jedes nächstbeste Abenteuer voll reingestürzt hat und irgendwie immer so Extreme erleben musste und eben von Kitesurfing über so extreme Klettersachen auch und oder ich schätze solche Couchsurfing-Sachen oder auch so Trampen auch schon sehr, mittlerweile schon sehr extrem ein. Und das hat immer in mir so einen Adrenalinschock ausgelöst und das fand ich damals halt total toll und das hat mich so auf ein anderes Energielevel gebracht und dann war ich dann voll hyper, keine Ahnung, das hat sich immer so angefühlt, als ob ich total im Leben bin und
sich lebendig fühlen.
Das brauche ich, seitdem ich die Kinder habe, überhaupt nicht mehr. Ja, genau. Ne? So intensiv im Leben sein und nicht irgendwie nebenher leben, sondern voll drinstecken. Und dieses Gefühl habe ich jetzt durch die Kinder ganz anders bekommen und ohne, dass ich eben diese Adrenalinschocks brauche. Und dann bin ich doch gar nicht mehr so interessiert am Reisen. Ich mache das noch wahnsinnig gern und auch beschäftige ich mich sehr gern auch noch mit anderen Kulturen und Lebensweisen. Aber das ist jetzt nicht mehr so, dass ich mir denke, oh, ich muss jetzt unbedingt noch dort und dahin reisen. Das habe ich halt überhaupt nicht mehr und ich erkenne solche Sachen oder andere Lebensweisen und habe ich eher das Gefühl, ich erkenne das hier auch im Kleinen oder mir fällt das hier jetzt in der Umgebung viel eher auf und ich kann mir dann viele Sachen auch von Freunden oder neuen Bekanntschaften oder wie auch immer mitnehmen und da habe ich hier so viel Input schon nur in meiner Umgebung an verschiedenen Denkweisen und so weiter. Das muss ich jetzt nicht unbedingt deswegen sonst wohin reisen.
Und ich finde gleichzeitig,
das hat sich auch noch
extrem verändert. Dass Kinder einen ja auch in diese Welt ja auch nochmal ganz anders entführen, in der man gerade ist. Also diese kleinen Dinge zu sehen, aufmerksamer zu sein, im Hier und Jetzt zu sein. Und ich finde, das schaffen ja Kinder total gut zu entschleunigen, anzuhalten, in Käfer anzuschauen. Ja. Und dadurch kommt man ja selber als erwachsener Mensch auch wieder dazu, okay, was ist denn gerade eigentlich um mich herum? Und nicht irgendwie permanent so durchzurennen.
Genau, also das fällt mir auch auf, irgendwie, wenn stressige Situationen sind, auf einmal läuft es nicht mehr und dann muss ich mir sofort bewusst machen, oh Gott, dreh nicht durch, woran liegt das jetzt? Erstmal tief durchatmen und die ganze Situation beruhigen, versuchen die Situation zu analysieren und das hilft extrem in den Moment zu kommen, da hast du sowas von recht. Ja, das tut wahnsinnig gut und dann, also wenn man das schafft, auch so dann zu reflektieren in dieser Sekunde und hinter diesen Wasserfall zu treten und dann mal von außen irgendwie zu schauen, was ist da jetzt überhaupt eigentlich los und warum passiert das so? Und dann kommt man eigentlich, wenn man sich wirklich mal die Zeit nimmt und darüber Gedanken macht, kommt man da auch wirklich von alleine drauf. Da braucht es jetzt nicht irgendwie 1000 andere Ideen oder Inputs von außen, sondern
Das hilft auch wirklich mal gut, dann eher über sich und die Situation nachzudenken.
Ich glaube, das, was du heute auch schon ein paar Mal angesprochen hast, ins Fühlen und ins Spüren zu kommen. Manchmal ist es ja vielleicht, ne, Kinder, finde ich, zeigen einem auch nochmal, dass es vielleicht gar nicht immer darum geht, das rational zu analysieren oder dass man das jetzt irgendwie verstehen muss, sondern das ist jetzt gerade einfach so. Ja, also ich bin jetzt gerade einfach wütend oder ich bin jetzt einfach schlecht drauf und okay, dann ist das jetzt so. Und was wir als Erwachsene, finde ich, total verlernen, weil wir brauchen immer einen Grund und vor allen Dingen eine Rechtfertigung dafür, dass es uns auf eine bestimmte Art und Weise geht. Und da ein Stück weit wieder Abstand zu gewinnen, sondern einfach zu sagen, okay, das ist jetzt gerade so und mir geht es jetzt vielleicht gerade nicht so gut. Mhm. Vielleicht braucht es jetzt gar keine langfristige Analyse, sondern einfach nur eine Anerkennung dessen, was gerade ist.
Oder so, auf jeden Fall. Und dass das dann auch mal raus darf.
Absolut.
Also dann, mein großer Sohn, der sagt dann auch immer, wenn der Kleine weint, der muss aufhören und das muss jetzt stoppen. Und ich so, nein, da muss ich jetzt mal ausheulen. Voll. Ich halte das aber nicht aus.
Und das
aus.
Ist ja aber was total Wichtiges zu sehen, dass das ja was, dass es ganz oft ja was vielleicht mit uns als außenstehende Person zu tun hat. Dieses, ich kann nicht sehen, wenn es jemand anderen schlecht geht. Aber dass es vielleicht der Person gerade total gut tut oder die das braucht oder was auch immer. Also ich glaube, ganz häufig entsteht vielleicht auch so ein Druck bei anderen, na, es muss mir wieder gut gehen, weil die anderen Personen, denen geht es ja damit schlecht, dass es mir schlecht geht. Also, und deswegen finde ich den Satz ja eigentlich total schön, den dein großer Sohn da sagt, ich halte das nicht aus. Ja,
ja.
Spannend. Und ich würde jetzt zu der Frage kommen, die meine Gesprächspartnerin zuvor gestellt hat. Und das ist die Frage, was würdest du eine Woche ohne Internet machen?
Eine Woche ohne Internet heißt mehr Zeit für meine Kinder, für meine Freunde, für mein Tanzen, für Kochen. Rausgehen an die frische Luft oder mal übernachten in der Natur.
Was würdest du am meisten vermissen?
Oh, am Internet fällt mir gar nicht so viel ein, außer eben der Kontakt zu allen Leuten, die ich jetzt so nicht in der Umgebung habe. Das am allermeisten. Und dann würde nach ganz viel Abstand irgendwann kommen, Inspiration noch von anderen über Instagram oder so Informationen über, was ist gerade irgendwo los, Neuigkeiten.
Okay. Dann bist du jetzt an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen.
Meine Frage wäre: Was würdest du dir für dich in 10 Jahren wünschen, beziehungsweise wo siehst du dich?
Schöne Frage. Die nehme ich sehr, sehr gerne mit. Und bevor ich jetzt zur letzten Frage komme, liebe Alexandra, ich möchte mich ganz doll bei dir bedanken für diese tatsächlich, wir haben ja tatsächlich eine Reise gemacht, auch in andere Kulturen. Vielen Dank für diesen Einblick in deine Reise, auf die ich jetzt ein Stück weit mitkommen durfte. Ich fand es einfach super spannend. Ich finde es bemerkenswert, wie du dich so in Abenteuer gestürzt hast und was du so erlebt hast. Das beeindruckt mich sehr. Und wahrscheinlich bleibt trotzdem ja immer was mit Kindern auch. Da bleibt es ja trotzdem noch dieses Abenteuer, glaube ich, was man ja gemeinsam dann nur in einer anderen Geschwindigkeit erlebt.
Absolut. Und in der gleichen Intensität, beziehungsweise auch ganz anders, wahnsinnig intensiv.
Absolut. Also vielen lieben Dank dafür. Und
danke dir auch für diese gemeinsame Reise.
Und die letzte Frage, die ist vielleicht gar nicht so schwer oder vielleicht ist sie ja gerade schwierig. Das ist die Frage, mit der wir begonnen haben. Wer bist du?
Ich bin Alexandra, eine einfühlsame, friedliebende, gesundheitsorientierte, soziale Person, die
sehr gespannt ist auf die Zukunft und sich wahnsinnig freut, auch viele neue Sachen zu erleben oder sich auf viele Veränderungen oder auch Ungewissheiten im Leben freut.